Hi, hier ist wieder Mike Bernd vom KI Campus Team. Bei mir ist Kerstin Ritter von der Charité. Hi Kerstin.
Hi Mike.
Herzlich willkommen zu Folge 4 unseres Lernangebots KI in der Medizin. Nochmal kurz als Wrap-up. In der ersten Folge sprachen wir über KI im Allgemeinen. Das vorletzte Mal hatten wir dann ersten easy deep dive in KI in der Medizin und in der letzten Folge sind wir eingestiegen in den Bereich Data Science, wo wir heute weitermachen werden. Wir hatten in der letzten Folge ganz viele Kategorien gebildet. Wir haben darüber gesprochen, wie sich Daten mathematisch beschreiben und bündeln lassen. Wir gehen heute direkt weiter in den Bereich Data Science in der Medizin. Und da kommt dann meine erste Frage an dich, Kerstin. Was für Daten gibt es in der Medizin?
Ja, es gibt unglaublich viele, sehr, sehr unterschiedliche Daten. Man kann sich hier unterschiedliche Sachen anschauen. Womit man am häufigsten zu tun hat, sind tabellarische Daten. Hier sind Daten quasi schon in einer Matrixform gespeichert. Das hatten wir ja das letzte Mal, dass wir häufig Matrizen als Grundlage haben für unsere Berechnung. Man hat hier in den Zeilen die einzelnen Personen, zum Beispiel gekennzeichnet über eine ID, und daneben dann in den einzelnen Spalten Informationen zu der Person, zum Beispiel demografische Variablen, aber auch klinische Variablen. Wir haben Informationen zum Untersuchungsdatum, welche Medikamente genommen werden und so weiter.
Also hätten wir zum einen die tabellarischen Daten. Des Weiteren gibt es die sogenannten Zeitreihendaten. Kerstin, was sind Zeitreihendaten und worum handelt es sich hierbei?
Ja, von Zeitreihendaten spricht man, wenn bestimmte Signale des Körpers über die Zeit gemessen werden. Das ist zum Beispiel das EKG, hier werden Herzströme gemessen, das EEG, hier werden Hirnströme gemessen, oder auch das funktionelle MRT, hier werden Bilder über die Zeit aufgenommen, die Aktivität des Gehirns zeigen.
Genau, also wir haben tabellarische Daten, Zeitreihendaten. Das nächste Feld der Daten, das sollten wir alle kennen, auch mittlerweile aus unserem Alltagsleben, das ist das sogenannte ambulante Assessment. Worum handelt es sich hierbei?
Ja, das sind Daten, die man quasi nicht in einem klinischen Setting aufnimmt, sondern die man tatsächlich zu Hause aufnehmen kann. Und eine ganz, ganz wichtige Rolle spielt hier natürlich das Smartphone. Also es gibt zum Beispiel elektronische Tagebücher, die man einträgt, wo man sich gerade aufhält, was man gerade macht, wie man sich fühlt, ob Leute um einen herum sind. Sowas kann sehr, sehr wichtig sein, wenn man versuchen möchte, mit einer bestimmten Erkrankung zu leben oder auch bestimmte Krankheitsschübe oder auch Veränderungen verhindern möchte. Also zum Beispiel bei Depressionen oder Migräne. Also bei Migräne gibt es zum Beispiel eine App, bei der man auch eben eingibt, wie gut hat man geschlafen, was hat man gemacht, hat man Sport gemacht und so weiter. Und solche Daten sollen dann eben dazu verwendet werden, herauszufinden, wann üblicherweise Migräne auftritt, um einen dann auch zu warnen, dass man sich zum Beispiel vielleicht mal wieder hinlegen sollte. Und bei psychischen Erkrankungen spielt es auch immer eine immer größere Rolle, zu schauen, wann geht es den Leuten eigentlich gut oder wann haben sie zum Beispiel das Bedürfnis, Alkohol zu trinken. Aber es gibt hier auch noch weitere Daten, die gemessen werden können, körperliche Aktivität und Bewegungsmuster. Das machen mittlerweile ja sehr, sehr viele, dass sie schauen, wie weit sind sie gejoggt, wie viele Schritte sind sie an einem Tag gelaufen. Da gibt es ja Leute, die das auch sehr, sehr exzessiv nutzen, um sich auch selber zu optimieren.
Hier sprichst du ja schon konkret auch in ethische Aspekte von den sogenannten Health-Apps beispielsweise an. Also hier würde möglicherweise die Frage aufkommen, geht es hier nicht schon zu stark in den Bereich der Kontrolle? Was ist deine persönliche Meinung? Also ich denke jetzt beispielsweise daran, dass es bei Krankenkassen mittlerweile Bonusprogramme gibt, wenn ich beispielsweise 6.000 oder 7.000 Schritte pro Tag laufe. Greift das nicht zu stark schon in unseren Alltag ein? Was denkst du darüber?
Ja, also zunächst mal denke ich, dass es natürlich jeder so für sich selbst auch entscheiden muss, ne, wie hilfreich er diese Daten findet und wie sehr einem das hilft. Es ist natürlich an sich gut, wenn man einen Anreiz hat, sich mehr zu bewegen, und wenn einem solche Apps dabei helfen, ist das natürlich gut. Mhm. Inwieweit sowas dann von Krankenkassen dafür genutzt wird und ein Belohnungssystem aufgebaut wird, muss man sehr genau abschätzen. Also bevor ich immer Angst hätte, dass es irgendwann in die Richtung gehen könnte, dass man dann schuld an einer Erkrankung ist, mhm, oder dann gesagt wird, ja, man hat hier nicht genug Sport gemacht oder sich nicht gut genug ernährt und deswegen ist eine bestimmte Erkrankung aufgetreten. Mhm. Aber das ist halt von daher schon schwierig, weil diese Wirkmechanismen nicht so einfach sind. Es gibt einfach keine Garantie, selbst wenn man sich gesund ernährt, wenn man Sport macht, wenn man kann man trotzdem erkranken. Da spielt halt so viel mit rein, Lebensumstände, die man nicht kontrollieren kann, die Genetik, Epigenetik und so weiter, so dass ich hier immer sehr, sehr vorsichtig wäre.
Also wie wir sehen, ist ein zentraler Aspekt, wie Daten eben auch verwendet werden oder wofür Daten verwendet werden. Also wir hatten die tabellarischen Daten, die Zeitreihendaten, das ambulante Assessment, das wir heutzutage mehr oder weniger alle benutzen. Nächster Punkt wären die sogenannten Bilddaten. Kerstin, kannst du uns kurz was zu den Bilddaten erzählen?
Ja, Bilddaten spielen eine sehr, sehr große Rolle in der Medizin. Man versucht mittels verschiedener Techniken Aufnahmen des Körpers zu erzeugen. Man benutzt hier sehr unterschiedliche Techniken, also Röntgen, Computertomographie, Magnetresonanztomographie, PET, Positronenemissionstomographie. Das Ziel ist immer, dass man etwas Bestimmtes darstellt, also zum Beispiel das Herz darstellt oder die Lunge oder das Gehirn. Und je nachdem, was man sich eigentlich anschauen möchte, ob man sich zum Beispiel Knochen anschaut oder ein bestimmtes Gewebe, benutzt man eben unterschiedliche Techniken.
Okay, ja, du hast jetzt verschiedene Formen der Bildgebung beschrieben. Was würdest du sagen, wie sieht ein Computer ein Bild?
Ja, hier kommt zunächst erstmal drauf an, ob man ein farbiges oder ein schwarz-weiß Bild hat. Ne, wenn man ein farbiges Bild hat, dann hat man ja die drei Grundfarbtypen, blau, rot und grün. Die sind in unterschiedlichen Channels gespeichert. Das kann man sich so vorstellen wie eine Erweiterung von einer Matrix, so dass man dann noch eine dritte Dimension nach hinten hat. Aber der einfache Fall wäre eben schwarz-weiß. Hier hat man Grauwerte für jeden Pixel, oder im Dreidimensionalen sagt man auch Voxel. Also man hat für jedes Voxel oder jeden Pixel einen Wert, einen Grauwert, der eben durch eine Zahl beschrieben werden kann. Also letztendlich hat man eine riesengroße Matrix von Zahlen, die man dann je nachdem, was man für eine Auswertung hat, auch als Vektor schreiben kann. Das wäre dann quasi ein eindimensionaler langer Vektor. Und mit diesen Gebilden arbeitet dann der Computer weiter. Und das ist vor allen Dingen auch wichtig, dazu kommen wir auch später nochmal, dass es eben bestimmte Programme gibt, die die Struktur beachten von den Bildern. Also die gucken, dass räumlich benachbarte Voxel zusammenprozessiert werden. Und es gibt andere, die das nicht machen. Und diese Techniken, die besonders erfolgreich sind, die beziehen diese Struktur von diesen Bildern in die Analyse mit ein.
Kerstin, wie viele Gesundheitsdaten gibt es insgesamt?
Eine genaue Abschätzung zu den Gesundheitsdaten habe ich nicht, aber wenn man sich so anschaut, was allein an der Charité erhoben wird, das sind Unmengen an Daten. Aber das Wichtige ist, dass man natürlich nicht all diese Daten tatsächlich auch benutzen kann.
Genau, also hier kommen wir dann schon zu dem Aspekt der Nutzbarkeit der Daten, also dass es Daten gibt, die man verwenden kann und Verwendung finden, die guten Daten, wie du eben noch sagtest, gibt es dann eben auch dann natürlich als Kontrast die schlechten Daten. Wie lassen sich diese Datenformen unterscheiden? Also was sind schlechte Daten und was sind gute Daten?
Ja, also was sind gute Daten? Zunächst einmal würde ich sagen, digitalisiert. Das bedeutet also, dass man sie direkt am Computer verarbeiten kann, dass man nicht Zettel hat, auf denen bestimmte Dinge angekreuzt worden sind oder aufgeschrieben worden sind. Ne, wobei man natürlich sich immer fragen muss, wenn man von gut spricht, für wen gut. Also ich sage jetzt gute Daten, die man in KI-Algorithmen benutzen kann. Also die müssen zunächst digitalisiert vorliegen. Das ist erstmal eine Grundvoraussetzung. Und das ist bei vielen Daten tatsächlich nicht der Fall. Es gibt immer noch viel, was handschriftlich auch in den Kliniken gemacht wird, wobei es hier auch große Unterschiede gibt. Der nächste wichtige Punkt ist, dass die Daten standardisiert sind. Das heißt, dass man sie einheitlich erhebt, dass man jede Person, wenn möglich, das Gleiche fragt, dass man zumindest ein Set an ähnlichen Daten hat. Natürlich muss man immer auch individuell auf die Situation gucken und was ist jetzt relevant bei dem einzelnen Patienten. Aber man muss eben gucken, wenn man jetzt was Bestimmtes, wie zum Beispiel das Alter abfragt, dass man das standardisiert erhebt, dass man nicht bei einem das Geburtsdatum hinschreibt, bei dem anderen aber das Alter in Jahren zum Zeitpunkt der Untersuchung. Weiteres wichtiges Thema ist Interoperabilität. Da beschäftigen sich auch ganze Arbeitsgruppen mit. Hier geht es darum, unter anderem, wie IT-Systeme miteinander kommunizieren können. Das spielt immer dann eine Rolle, wenn man auch möchte, dass Daten über Kliniken hinweg, über Krankenhäuser hinweg auch miteinander kommunizieren können und diese Daten eben auch einheitlich erhoben werden. Auch das ist oft nicht der Fall. Jede Klinik hat so auch die eigenen Maßstäbe oder die eigenen Vorgaben, wie sie Daten erheben. Das macht eigentlich jeder Arbeitsbereich für sich alleine. Und da wird jetzt eben sehr, sehr stark dran gearbeitet, auch eine einheitliche Sprache zu finden. Aber sobald man da auch tiefer einsteigt, merkt man erstmal, wie schwierig das eigentlich ist und wie viele missverständliche Begriffe es gibt.
Vielleicht noch mal eine Frage zu den guten und schlechten Daten. Du hast gesagt, dass die Entscheidung, ob Daten gut oder schlecht sind, dass das sehr stark kontextgebunden ist. Kann man das pauschal in dieser Form sagen? Also gute Daten oder schlechte Daten beziehen sich immer auf einen spezifischen Kontext.
Ja, wobei ich jetzt den Kontext relativ weit fassen würde. Also ich würde jetzt sagen, diese Eigenschaften, die ich gerade genannt habe, und da kommen wir noch ein paar mehr dazu, die sind immer wichtig, wenn man KI-Algorithmen entwickeln will. Man könnte jetzt zum Beispiel sagen, wenn man jetzt nur eine KI-Anwendung an einem bestimmten Ort für eine bestimmte Fragestellung entwickeln möchte, dann ist es relativ egal, ob die Daten jetzt in einem anderen Krankenhaus genauso erhoben worden sind oder nicht. Ne, dann wäre die Interoperabilität zum Beispiel nicht so wichtig. Aber es ist immer noch wichtig, dass die Daten digitalisiert vorliegen und auch, dass sie standardisiert sind.
Und was würdest du sagen, wie wichtig ist heutzutage, gerade im Kontext einer zunehmend mobileren Gesellschaft, wie wichtig ist Interoperabilität, insbesondere im Kontext der Medizin?
Ich würde sagen, es ist super wichtig. Also dass man verschenkt so viel, indem man Daten nicht einheitlich erhebt. Also vor allen Dingen, also ein gutes Beispiel sind hier seltene Erkrankungen, ne, wo man sowieso schon relativ wenig Daten hat, weil so wenig Fälle vorliegen. Wenn man jetzt, sagen wir mal, 100 Fälle von einer Erkrankung haben und dann die von 80 unterschiedlichen Krankenhäusern kommen und jeder die unterschiedlich erhebt und auch ganz unterschiedliche Daten hat, dann sind diese Daten überhaupt nicht vergleichbar und man kann keine Analyse machen. Das ist auch nicht nur relevant für KI, sondern das ist relevant für jede statistische Auswertung, die man machen möchte. Das ist absolut essentiell.
Kerstin, wir hatten in der früheren Folge das konkrete Beispiel Hautkrebs und da sagtest du, dass in erster Linie Menschen mit weißer Hautfarbe hier eingeschlossen sind. In welcher Form ist das repräsentativ?
Das ist natürlich erstmal nicht repräsentativ und das ist nämlich ein weiterer wichtiger Punkt, wie repräsentativ sind die Daten eigentlich? Und das hängt dann natürlich auch wieder von der Erkrankung ab. Wenn es um Hautkrebs geht, ist es macht es vielleicht Sinn, dass die Bilder überwiegend von Menschen mit weißer Hautfarbe kommen, aber in anderen Kontexten macht das natürlich keinen Sinn. Und wenn man sich medizinische Datenbanken anguckt, auch große Bildgebungsdatenbanken, merkt man relativ schnell, dass sie oft nicht repräsentativ sind. Also es sind häufig, zum Beispiel auch in genetischen Datenbanken, sind die meisten europäischer Abstammung. Das ist natürlich nicht repräsentativ. Das ist auch was uns auch später nochmal beschäftigen wird, was man natürlich auch bei der Programmierung von diesen KI-Algorithmen versuchen kann einzubeziehen, aber was auch ein Problem ist, was nicht so einfach lösbar ist. Trotzdem sollte man sich natürlich bei der Datenerhebung auch darauf konzentrieren oder zu fokussieren oder zu überlegen, was für Daten brauchen wir eigentlich und wer muss da alles vertreten sein. Das gehört zum Beispiel auch dazu, dass bei Erkrankungen, die Männer und Frauen betreffen, dass dann auch beide mindestens, also gleichermaßen repräsentiert sind.
Was denkst du, wie wichtig ist, dass die Daten frei zugänglich und nutzbar sind?
Auch sehr, sehr wichtig. Also sie müssen natürlich auf jeden Fall nutzbar sein, damit man da auch gute Anwendungen entwickeln kann oder auch interessante Analysen machen kann. Es gibt hierzu zu den ganzen Kriterien, die wir jetzt besprochen und genannt haben, gibt es die sogenannten FAIR-Kriterien: Findable, Accessible, Interoperable and Reusable. Und das beschreibt eigentlich alles, was wir brauchen. Und das klingt relativ einfach, aber viele Daten liegen so nicht vor.
Ja, als Nicht-Mediziner wäre für mich die Frage, wer hat diese FAIR-Kriterien denn eigentlich entwickelt?
Ja, das war ein großes Konsortium von Wissenschaftlern, die von ganz unterschiedlichen Universitäten kommen und auch aus ganz unterschiedlichen Ländern, also zum Beispiel den Niederlanden, den USA, der Schweiz, Deutschland und so weiter. Und die haben eben 2016 einen Artikel geschrieben, der bei Scientific Data erschienen ist und diese FAIR-Kriterien dargelegt hat.
Nun hast du, glaube ich, fast ausschließlich Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler aus westlichen Ländern genannt. Was würdest du sagen, werden diese FAIR-Kriterien heutzutage global eingehalten?
Also global eingehalten kann man sicherlich nicht sagen. Es sind aber schon die leitenden Kriterien, an die sich die meisten eigentlich halten sollen. Und die sind ja auch an sich relativ eingänglich. Und jeder würde sagen, ja, natürlich sollen Daten in dieser Form vorliegen. Es ist halt nur relativ schwierig in der Praxis tatsächlich solche Daten zu erheben.
Kommen wir vielleicht zum Ende hin nochmal konkret ein bisschen in anschaulicher Form auch zu Beispielen aus der Medizin, wie insbesondere gute Daten Anwendung finden. Kannst du da noch ein bisschen was, einige Sachen nennen?
Ja, ich kann hier vor allen Dingen ein paar Gegenbeispiele nennen, wann das zum Beispiel nicht so gut funktioniert. Also zum Beispiel eine große Sache, die nicht standardisiert sind, sind Befundberichte. Und hier, das ist was, wo ein Computer nur sehr, sehr schwer mit umgehen kann. Ne? Das ist dann häufig ein Freitext, das folgt nicht bestimmten Regeln. Das ist etwas, wo ein Computer Schwierigkeiten mit hat. Ein anderes Beispiel sind wechselnde diagnostische Leitfäden, weil auch in der Medizin ist es natürlich so, dass man Wissen anhäuft, dass es neues Wissen gibt, dass man die Leitfäden ändert, dass man die Therapiemöglichkeiten verändert. Und das ist immer sehr, sehr schwierig für einen KI-Algorithmus. Also zum Beispiel ein konkretes Beispiel ist, dass sich bei der Multiple Sklerose 2017 die Kriterien zu 2010 verändert haben und jetzt viel schneller Multiple Sklerose diagnostiziert werden kann als zu 2010. Und das ist natürlich etwas, was schwierig ist für einen Computer. Und es gibt ja auch viele weitere Beispiele. MRT-Bilder werden an unterschiedlichen Scannern erhoben, mit unterschiedlichen Feldstärken, mit unterschiedlichen Parametern und sind dann eben nicht unbedingt vergleichbar. Und das ist für einen Computer immer relativ schwierig, die Daten dann so zu verarbeiten, dass sie dann wirklich wieder vergleichbar sind.
Du hast jetzt einige problematische Beispiele aufgegriffen. Da würde mich natürlich interessieren, wie wird diesen Problemen begegnet? Kommen wir vielleicht nochmal auf den Befundbericht. Gibt es da möglicherweise Formen der Standardisierung, da gute Daten sozusagen zu bündeln?
Ja, an sowas wird natürlich gearbeitet. Auch die elektronische Patientenakte geht natürlich in so eine Richtung, ne, dass man versucht, nach bestimmten Kriterien bestimmte Daten zu erheben. Es ist aber eben auch so, dass natürlich gerade in der Klinik Bereiche ja über jahrelange Erfahrung sich gebildet haben und sich auch bestimmte Praktiken quasi herausgebildet haben, wie man etwas aufschreibt und wie man hier vorgeht. Und da ist es oft, da muss dann halt eben auch die Klinik oder müssen natürlich auch die Verantwortlichen entscheiden, was da auch Sinn macht. Und die haben natürlich auch immer das Ziel, dass die Klinik einfach gut funktioniert und dass die Patienten gut versorgt werden. Und das ist natürlich dann erstmal auch so ein Zusatzaufwand. Aber ich denke, dass das halt langfristig einfach sehr, sehr helfen kann, weil je mehr interessante, gute Daten man über einzelne Personen hat, desto einfacher kann man dann eben auch Berechnungen machen.
Ja, also mit den Befundberichten und den Leitlinien hast du nun zwei Beispiele genannt, wo es nicht so gut läuft. Was würdest du sagen, könntest du uns noch vielleicht das ein oder andere Beispiel geben, wo das Sammeln von guten Daten, die Standardisierung, wo das schon wo das schon gut läuft?
Ja, also mit den diagnostischen Leitlinien, das kann man nicht so richtig sagen, das kann man auch nicht so richtig zum Vorwurf machen, weil das einfach was ganz Natürliches ist. Das ist einfach was, womit solche KI-Algorithmen dann eben auch umgehen können müssen. Wo man Standardisierung gut verfolgen kann, sind eigentlich in der Bildgebung. Hier hat man natürlich trotzdem das Problem, man hat unterschiedliche Scanner, aber man kann sich zum Beispiel auch auf bestimmte Sequenzen einigen, man kann sich auf eine Feldstärke einigen. Und es gibt auch schon relativ viele große Bildgebungskonsortien, die Bilder von unterschiedlichen Scannern erheben und die aber eben bestimmte Sequenzen vorgeben, sodass die Daten relativ einheitlich sind. Und dann muss man natürlich noch einiges an Post-Processing machen und gucken, dass man die Daten noch weiter vereinheitlicht. Grundsätzlich hat man immer so ein bisschen die zwei Wege. Entweder man versucht von Anfang an alles extrem standardisiert zu erheben, was natürlich super ist, wenn das funktioniert. Und auf der anderen Seite benutzt man dann eben wieder die KI-Algorithmen, um darüber hinwegzulernen, dass die Daten eben von unterschiedlichen Scannern und so gibt. Aber hier gibt's eben auch Grenzen. Ich kann hier ein Beispiel nennen, wo wir mal versucht haben, direkt aus der Klinik bestimmte Daten aus dem Bildgebungssystem heraus zu extrahieren. Und das waren Daten aus der klinischen Routine und das war wirklich Kraut und Rüben, so unterschiedliche Daten, unterschiedliche Sequenzen, unterschiedliche Anzahl an Schichten und so. Das sind solche Daten, die kann man dann wirklich nicht in der Auswertung verwenden, weil egal was auch immer man danach rauskriegt, man weiß nie, woran es liegt. Liegt es an den Daten oder hat man jetzt tatsächlich was Interessantes festgestellt? Das ist dann einfach sehr, sehr schade, weil diese Daten dann tatsächlich einfach nicht nutzbar sind.
Ja, wir kommen schon zum Ende unserer vierten Folge. Wir haben heute gesehen, dass für KI und KI-Algorithmen das Sammeln guter Daten, die Standardisierung eine notwendige Grundlage sind. Wir werden in unserer nächsten Folge noch weiter in den Bereich der Data Science vordringen. Und ich sag aber für heute erstmal Tschüss, bis zum nächsten Mal.
Tschüss.